Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Bevor ich mit der Predigt anfange, noch ganz kurz einen Gruß an die, die letzte Woche nicht da waren. Ich hatte letzte Woche schon ein bisschen was erzählt von Spanien. Wir hatten sehr schöne Freizeiten. Wir hatten 3 Wochen, die sehr voll waren. War nicht ganz ausgebucht dieses Jahr, aber trotzdem waren sehr viele Jugendliche da. Es war auch sehr warm dieses Jahr. Wir hatten in den ersten 10 Tagen fast 45 Grad. Deswegen war es auch sehr anstrengend, gerade für die Leute, die viel auch physisch arbeiten mussten, im Aufbau, Auf- und Abbau helfen mussten. Aber trotzdem war es eine sehr gute Zeit. Wir hatten viele Jugendliche, die Entscheidungen getroffen haben, die sich für Jesus entschieden haben oder auch einfach nur sich neu entschieden haben, wieder neu mit Jesus zu leben. Und da möchten wir gerne mit für beten, dass das weiter ihr Leben verändert. Nicht einfach nur was Punktuelles war, sondern wirklich ihr Leben langfristig verändern wird. Viele haben sich auch vom Missionsabend ansprechen lassen und sich dazu berufen lassen, in die Mission zu gehen oder auf die Bibelschule zu gehen. Da möchten wir auch gerne mit für beten, dass das möglich sein wird und dass sie auch wirklich dann dieser Wunsch weiter mir stehen bleibt und sie sich nicht davon abschrecken lassen. Ihr könnt auch gerne dafür beten für meinen Aufenthalt in Deutschland im nächsten Herbst. Ich werde wieder in Deutschland sein, um weiter einen Schlüsselkreis aufzubauen, aber auch um nochmal einen Kurs zu machen in Korntal. Da könnt ihr gerne mit für beten, dass das alles gut klappt. Aber auch, dass ich noch ein Auto finde. Ich habe bisher immer ein Auto von der Damaris ausleihen können, von meiner Schwägerin. Aber da sie jetzt wieder selber arbeitet, braucht sie das Auto selber. Da könnt ihr gerne mit für beten, dass da einfach eine neue Möglichkeit sich auftut, dass ich da wieder unterwegs sein kann und meinen Unterstützungskreis weiter aufbauen kann. Genau. Zu meiner Predigt. Ich habe diese Predigt schon ein paar Mal in Spanien gehalten und habe auch jetzt mein Konzept gar nicht wirklich auf Deutsch übersetzt, deswegen hoffe ich, dass das trotzdem gut klappt. Heute soll es um 3 Beispiele gehen, wie wir Gott verherrlichen können. Und zwar anhand von Martha, Maria und Lazarus. Kurz zur Einleitung. Wie ihr wisst, oder wie viele von euch wissen, bin ich selber als Missionarskind aufgewachsen. Meine Eltern haben eine ganze Zeit lang bei der KIB gearbeitet. Und die KIB hat auch ganz viel Material für Kinderstunden, für Freizeiten. Und ganz viel von dem Material ist auch über andere Missionare, über Menschen, die was mit Gott erlebt haben, die Gott eben selber verherrlicht haben durch ihre Arbeit. Geschichten wie Amy Carmichael, Hudson Taylor. Und dadurch, dass ich selber eben auch oft aus solchen Freizeiten war, habe ich diese Geschichten selber auch oft gehört. Und wenn man sowas hört, dann denkt man sich auch, sowas möchte ich auch erleben, sowas möchte ich auch mit Gott erleben. Ich möchte selber auch Gott auf diese Art und Weise verherrlichen. Und dann fragt man sich aber oft, ja, wie geht das überhaupt? Wie kann ich das machen? Ich war dem eben noch jung. Ich war noch kein Prediger. Ich habe das nicht. Ich hatte das nicht als mein Talent auch, einfach so mit anderen Leuten zu reden. Ich war kein Singer. Ich bin auch immer noch kein Billy Graham oder Charles Spurgeon. Und dann habe ich mich eben gefragt, wie kann ich Gott verherrlichen? Wie kann ich als 11-jähriger Junge, 10-jähriger Junge Gott verherrlichen? Und wir lesen das eben auch in Römer 12, die ersten 2 Verse. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also was diese 2 Verse sagen, ist eben, dass unser Leben, unser Alltagsleben, Gott verherrlichen soll, Gott ein Lob sein soll. Aber wie funktioniert das? Wie können wir das, was genau bedeutet das jetzt? Und ich möchte gar nicht so sehr über diese 2 Verse reden, also nicht direkt über diese Verse reden, ich will jetzt keine Exegese über diese 2 Verse machen, sondern uns ganz konkret eben diese 3 Beispiele anschauen heute. Ein bisschen zum Kontext. Wir wissen aus der Bibel, dass diese 3 Personen Geschwister waren und sehr gute Freunde von Jesus und auch seine Nachfolger. Wir wissen nicht genau, wie diese Freundschaft angefangen hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie einfach nur eine von seinen ersten Predigten gehört haben und ihn dann danach eingeladen haben, zu sich nach Hause, ihm Gastfreundschaft gezeigt haben und dadurch ist eben eine Freundschaft gewachsen. Und wir wissen eben, dass Jesus eine sehr gute Beziehung zu denen hatte und sehr häufig auch bei ihnen zu Hause war. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Jesus überhaupt Wanderprediger sein konnte, weil er solche Freundschaften hatte. Wahrscheinlich hat er noch mehr von diesen Freundschaften, Bekanntschaften gehabt, bei denen er untergekommen ist während seiner Zeit als Wanderprediger. Und wir können eben drei Ereignisse lesen von diesen drei Geschwistern in der Bibel. Das eine ist in Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Ich werde das jetzt nicht alles lesen, weil das alles sehr lange Bibelstellen sind. Lukas 10 lesen wir eben, wie Jesus bei ihnen zu Hause ist. Sie laden ihn zu sich nach Hause ein und der predigt ihnen dann eben oder redet zu ihnen. Und Martha ist eben in der Küche, im Haushalt und arbeitet da. Und Maria sitzt vor Jesus und hört ihm zu. Und dann ist eben Martha ist dann eben geht dann zu Jesus und fragt ihn, Maria zu ermahnen, dass sie ihr eben auch helfen sollte. In Johannes 11 können wir dann lesen, wie Lazarus auferweckt wird von den Toten und eben auch die Reaktion von Martha und Maria auf den Tod von Lazarus und eben darauf, dass Jesus erst so spät kommt, obwohl sie ihn schon, als Lazarus noch gelebt hat, schon gerufen hatten. Und in Johannes 12 im nächsten Kapitel dann können wir lesen, wie Maria Jesu Füße salbt. Genau. Die erste Person, die wir hier sehen können, ist eben Martha. Der Name Martha bedeutet die Herrin oder die Vorsteherin des Hauses, die Besitzerin des Hauses. Und sie war sehr wahrscheinlich die älteste von diesen drei Geschwistern. Im ersten Vers von der Geschichte in Lukas 10 können wir auch lesen, dass es ihr Haus war, in die sie Jesus eingeladen haben. Wir wissen nicht genau, normalerweise ist es eher das Haus vom Mann, von dem Herren des Hauses. Deswegen gehen viele davon aus, dass sie entweder, dass alle drei Geschwister nicht verheiratet waren und eben die Eltern vielleicht gestorben waren und Martha das Haus vererbt gekriegt hat. Und sie deswegen dann zu dritt dort drin gelebt haben, weil sie alle drei nicht verheiratet waren. Oder dass Martha vielleicht schon verheiratet war, aber verwitwet war. Aber wir wissen es eben nicht genau. Die Bibel sagt das nicht. Aber wir wissen, wir können sehen, dass Martha sich eben verantwortlich fühlt für die drei Geschwister und auch für das Haus. Das können wir eben an ihrer Einstellung, an ihrem Charakter sehen in den ganzen drei Geschichten. Sie ist immer am Dienen, sie ist immer im Hintergrund am Arbeiten. Das können wir eben auch wieder in allen drei Geschichten sehen, aber vor allem in der ersten und der dritten Geschichte. Und ich würde sagen, dass Martha ein ganz gutes Beispiel dafür ist, was die Geistesgabe des Dienens ist. Und zwar ist das, die Geistesgabe des Dienens ist die Einstellung, andere Menschen zu dienen, ohne einen Dank dafür zu erwarten oder gesehen zu werden. Ganz gut können wir das auch sehen an der Geschichte vom Schuster Martin. Ich weiß nicht, wer von euch diese Geschichte kennt. Es ist eine sehr bekannte Geschichte von Leo Tolstoi. Für die, die es nicht kennen, es ist eine ausgedachte Geschichte von einem Schuster, der eines Nachts eine Vision hat von Jesus, der ihm sagt, am nächsten Tag, morgen werde ich zu dir kommen und dich besuchen. Und dieser Schuster Martin ist dann ganz aufgeregt und macht dann am nächsten Tag sein Haus sauber, um eben Jesus empfangen zu können. Und er macht sich dann, nachdem er das Haus aufgeräumt hat, macht er sich dann eben wieder an seine Schusterarbeit und kann dann aus dem Fenster raus sehen, wie dann mehrere Leute vorbeilaufen, die Hilfe brauchen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welche Leute das waren, aber es waren, ich glaube, eine Mutter mit ihrem Kind und einen Straßenkehrer, die ihm alle Hilfe brauchen. Ich glaube, der Straßenkehrer hat keine Schuhe mehr, Die Mutter ist nicht warm angezogen in einer Zeit, wo es eben sehr kalt war. Und der Schuster Martin, der lädt sie dann eben zu sich nach Hause ein und gibt ihnen was Warmes zu essen. Dem Straßenkehrer gibt er dann Schuhe. Der Mutter gibt dann einen alten Mantel, den er nicht mehr braucht. Der Tag geht dann so vorbei, ohne dass Jesus ihn besuchen kommt. Und am nächsten Abend oder in der Nacht hat er dann wieder eine Vision von Jesus. Und dann fragt der Schuster Martin, ja, warum warst du nicht da? Du hast doch gesagt, du kommst dich besuchen. Ich habe hier extra das Haus für dich sauber gemacht. Und dann sagt Jesus aber, ich war da. In diesen drei Personen, denen du geholfen hast, war ich da. Und das, was du für sie getan hast, hast du für mich getan. Und diese Geschichte zeigt uns eben einem sehr guten Beispiel, dass alles, was wir für andere Menschen tun, das tun wir für Jesus. Und das sagt uns auch Matthäus 25, Vers 40, dass wir eben alles, was wir unserem Nächsten tun, das tun wir für Jesus. Und das sagt er nicht nur im Positiven, sondern auch im Negativen. Das, was wir nicht unserem Nächsten tun, das tun wir auch nicht Jesus. Und ich muss sagen, ich identifiziere mich ganz oft mit Martha, weil ich selber auch glaube, dass ich diese Geistesgabe habe, des Dienens, im Hintergrund zu arbeiten, ohne das Verlangen zu haben, von Leuten gesehen zu werden. Und eine Sache, die eben diese Geistesgabe des Dienens oft begleitet, ist eben der Blick dafür, für die Dinge, die fehlen, die getan werden müssen. Und ganz oft auch das Gefühl, es nicht selber machen zu können, es nicht hinterherzukommen, dass es einfach zu viel ist. Und wenn wir uns überlegen, Martha hatte mindestens 15 Leute bei sich zu Hause, die 12 Jünger und Jesus und dann wahrscheinlich auch noch mehr Leute. Und da kann man es ganz gut verstehen, dass Martha eben ein bisschen Hilfe haben wollte von Maria. Und vielleicht hat sie am Anfang ein paar indirekte Signale gegeben, vielleicht ein bisschen Lärm gemacht mit dem Geschirr in der Küche oder auf andere Art und Weise sich eben bemerksam gemacht oder irgendwelche indirekten Kommentare auch gemacht vielleicht. Aber irgendwann war es ihr dann zu viel und hat sich dann eben direkt an Jesus gewendet und hat ihn gebeten, Maria zu ermahnen, ihr zu helfen. Aber die Reaktion von Jesus kam mit Sicherheit sehr unerwartet. Und zwar hat er nicht Maria ermahnt, sondern Martha. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wie Martha sich in dem Moment gefühlt hat. Aber Jesus hat sie nicht ermahnt, weil sie gearbeitet hat oder weil sie um Hilfe gebeten hat, sondern weil sie sich Sorgen gemacht hat, weil sie nicht die Präsenz Jesu gesucht hat. Und Maria war genau das Gegenteil. Maria hat Jesus aufrichtig gesucht. Der Name Maria hat ganz viele Bedeutungen. Zum Beispiel kann es mit der Stern des Meeres genannt übersetzt werden, aber unter anderem auch eben die Geliebte Gottes oder die Auserwählte Gottes. Und wir können sehen an diesen ganzen Geschichten, die wir hier lesen können in diesen beiden Evangelien, dass Maria einen sehr kindlichen Glauben, einen sehr ehrlichen Glauben hatte eben. Martha hat auch geglaubt, das können wir sehen in der Reaktion, bevor Jesus Lazarus auferweckt. Sie hat geglaubt, dass Jesus der Messias ist, dass er der Gesandte Gottes ist. Aber wir würden heute sagen, sie hat mehr mit dem Kopf geglaubt. Maria hat eher mit dem Herzen geglaubt. Und das können wir ganz gut sehen in Johannes 11. In mehreren Versen können wir sehen, wie Martha geglaubt hat. Johannes 11, die Verse 21, 24 und 27. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Vers 24. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung der letzten Tage. Und Vers 27, und sie spricht, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. wie ich schon gesagt habe, heutzutage würden wir sagen, dass Martha eher mit dem Kopf geglaubt hat. Sie hat diese Tatsachen geglaubt, die Jesus eben von sich behauptet hat. Aber Maria hat eher mit dem Herzen geglaubt. Sie hat Jesus wirklich verehrt, verherrlicht und sie hat seine Gegenwart gesucht. Sie hat versucht, mehr von ihm zu verstehen, mehr von ihm zu lernen. Und ich glaube, wir können sehen, dass sie auch mehr verstanden hat wahrscheinlich von Jesus. Jesus hat immer wieder erwähnt, dass er sterben wird, dass er der Messias ist. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum sie Jesu Füße gesalbt hat. Jesus sagt, dass sie dieses Öl eben für seine Beerdigung aufbewahrt hat. Wir wissen nicht genau, ob sie das bewusst dafür aufbewahrt hat oder dass Jesus das eben nur sagt, dass sie das gemacht hat, ohne dass sie es gewusst hat, dass es für seine Beerdigung ist. Aber ich glaube schon, dass Maria viel mehr verstanden hat. Wir können sehen, dass Martha eine sehr intime Beziehung zu Jesus hatte und ihn einfach von Herzen verehrt hat. Und ein sehr gutes Beispiel dafür finde ich diese Geschichte von Nicht wie bei Räubers. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch kennt. Das ist ein Kinderbuch über einen Räubersjungen, der eben bei Räubers aufwächst und sich eben auch wie ein Räuber dann eben erzogen wird. Und der dann aber irgendwann von einem König adoptiert wird, gerettet wird und dann das eben lernen muss, wie man als Königskind lebt. Und in der zweiten Geschichte, ich meine, es ist die zweite oder die dritte Geschichte, finde ich ein sehr gutes Beispiel dafür, fängt eben dieser Räubersjunge an, überlegt sich, ja, ich bin dem König sehr dankbar dafür, was er für mich getan hat und deswegen werde ich jetzt ganz viel mithelfen, ganz viel arbeiten, um eben meine Dankbarkeit zu zeigen. Und fängt dann an, im Schloss sauber zu machen, im Garten mitzuhelfen. Und am Ende vom Tag fragt ihn eben dann der König, wo warst du den ganzen Tag? Ich habe dich gesucht. Und dann erzählt dieser Räubersjunge eben, was er alles gemacht hat an dem Tag, dass er eben im Haus mitgeholfen hat, dass er gearbeitet hat, dass er im Garten mitgeholfen hat. Und dann sagt der König, ja, das ist alles schön und gut und ich freue mich auch darüber, aber ich hätte gern Zeit mit dir verbracht. Ich hätte gern, dass du mich besser kennenlernst. Ich hätte dich besser kennengelernt. Und genauso geht es uns heutzutage oft auch, dass wir ganz viel machen und tun und gar nicht mehr die Gegenwart Gottes suchen. Und ich denke, das müssen wir uns wieder neu vor Augen suchen, dass das wichtig ist, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir uns nicht Sorgen machen dadurch auch, weil einfach nur durch die Gegenwart in ihm können wir das wirklich lernen, dass wir von ihm abhängig sind, dass wir uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen müssen, sondern dass wir jemanden haben, der das alles in der Hand hält. Und diese Geschichte, die wir hier sehen, eben mit Martha, das soll uns auch nicht sagen, dass wir nicht mehr dienen sollen, dass wir nicht mehr arbeiten sollen, sondern hier geht es einfach nur um eine Frage der Priorität. Wenn wir zuerst die Gegenwart Gottes suchen und erst nach Gott suchen, dann wird auch unsere Einstellung sich verändern. Dann werden wir auch daraus hinaus werden wir eben Gott und unsere Mitmenschen dienen. Und in einem dritten Event nach der Auferweckung von Lazarus können wir auch sehen, dass Martha immer noch weiterhin dient. Es heißt, dass sie immer noch weiter eben die Leute bedient dort, die sie wieder in ihrem Haus hat. Aber ich bin mir sicher, dass sie das mit einer anderen Einstellung gemacht hat. Und aus dieser Geschichte können wir drei Lektionen lernen. Und zwar die erste ist, dass wir unsere Nächsten höher achten sollen als uns selbst. Diese Ermahnung, die Jesus ausspricht Martha gegenüber, ist eine Erinnerung daran, dass wir unsere Nächsten höher achten sollen als uns selbst. Das können wir auch sehen in Römer 12, Vers 10. Und die Bruderliebe, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung geht einer dem anderen voran. Und auch in 1. Petrus 5, Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter, alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Vielleicht hat Martha mit der richtigen Einstellung angefangen zu dienen, eben in dieser Unterordnung, in der Demut den anderen gegenüber. Aber als sie Maria eben gesehen hat, wie sie einfach nur vor Jesus sitzt und ihm zuhört und nicht mithilft, ist sie eben neidisch geworden. Sie hat nur auf sich selber geschaut, was sie alles noch zu tun hat, was sie zu machen hat. Und wahrscheinlich hat sie gedacht, von Maria gedacht, dass sie einfach nur faul ist und dass sie deswegen nicht mithilft. Aber sie hat nicht gesehen, diese tiefe Anbetung, die Maria in sich hatte, diese tiefe Verherrlichung von Herzen. Und wenn Martha das wirklich gesehen hätte von Herzen her, wie Maria eben Gott verherrlicht hat, Jesus verherrlicht hat und sie höher geachtet hätte als sich selbst, dann hätte sie auch besser verstanden. Und dann hätte sie auch als Vorbild gesehen, dem sie folgen kann. Der dritte Punkt ist, dass Anbetung wichtiger ist als der Dienst. Oft fühlen wir mit Martha. Es ist ganz normal, dass wir Hilfe haben wollen, wenn wir merken, dass wir das, was vor uns liegt, die Aufgaben, die wir zu tun haben, nicht schaffen können. Und es ist auch nicht falsch, Hilfe zu wollen. Aber Jesus sagt, dass Maria das Bessere erwählt hat. Maria hat verstanden, dass Anbetung und Hingabe von Herzen wichtiger sind als der Dienst. Und es gibt nichts Wichtigeres in unserem Leben, als Gott zu verherrlichen und ihn anzubeten. Auch der Dienst Gottes ist nicht wichtiger als seine Anbetung. Und oft fokussieren wir uns so sehr auf das, was wir für Jesus tun, was wir für Jesus machen sollen oder auch machen, dass wir vergessen, auf ihn zu hören. Und uns daran zu erinnern, was er für uns getan hat. Und in diesen Momenten müssen wir uns, also uns selbst, aber auch uns gegeneinander, gegenseitig, daran erinnern, die Gegenwart Gottes zu suchen, damit wir dadurch wieder die richtige Einstellung gewinnen können. Wir müssen uns daran erinnern, dass die guten Taten, die guten Werke zwar wichtig sind und auch ein Ausdruck von unserem Glauben sind, aber sie müssen eben aus dem Glauben herauskommen und nicht andersrum. Aus dem Glauben und aus der Gerechtigkeit Gottes. Eine Religion, die zu viel ihren Fokus zu sehr auf die guten Taten setzt, die macht eben dieses Werk Gottes, was Jesus für uns getan hat, eben klein und er erhebt das Ich. Er stellt das Ich mehr in den Fokus als Jesus. Und das bedeutet auch nicht, dass Martha hier selbstgerecht war und sich dadurch eben rechtfertigen wollte durch ihre Werk. Wir sehen, dass ihr Glaube echt war und dass sie Jesus geliebt hat. Aber dadurch, dass sie vergessen hat, Jesu Gegenwart zu suchen und ihn anzubeten, sehen wir eben, dass ein Ungleichgewicht in ihrem Leben entstanden ist, in ihrem geistlichen Leben. Und das soll uns auch die Aufmerksamkeit wachrufen. Das kann uns auch passieren. Auch wenn wir Jesus lieben und wirklich an ihn glauben, kann uns das auch passieren, dass wir den Fokus zu sehr darauf legen, was wir tun. Und Jesus sagt auch nicht, dass das, was Maria getan hat, falsch war, sondern er wollte nur ihre Priorität wieder zurechtrücken. Und der dritte Punkt ist, dass Glaube wichtiger ist als Werke. Das hört sich im ersten Moment vielleicht gleich an wie der zweite Punkt, aber es hat eine andere Betonung eben. Das, was wir glauben, ist wichtiger als das, was wir tun. Die Werke sind ein wichtiger Teil unseres Glaubens. Aber ohne Glaube sind unsere Werke nutzlos, wie es im Jakobusbrief steht. Der Glaube muss zuerst kommen und dann die Werke. Nur der Glaube an sich ist das Instrument unserer Gerechtfertigung, unserer Errettung. Und oft vergessen wir das. Vielleicht nicht im wörtlichen Sinn, aber unterbewusst. Unser menschlicher Instinkt sagt uns, dass wir uns das verdienen müssen, dass wir Dinge tun müssen, um ihm Gott zu gefallen. Aber das ist eben nicht so. Wir sehen, dass der Glaube die Quelle unserer Taten sein muss. Und die dritte Person, die wir sehen, ist Lazarus. Die Bibel sagt nicht viel über ihn. Wir sehen nicht viel, was er tut, was er macht. Wir sehen nicht viel über seinen Charakter. Aber trotzdem ist er ein großes Beispiel für uns. Sein Name bedeutet, Gott hat geholfen. Und wie ich schon gesagt habe, wir können nicht viel über ihn lesen, wie er mit Jesus in Verbindung stand, auch mehr als eben diese Freundschaft, die er mit ihm hatte. Wir wissen nicht, welche Art von Glauben er hatte. Wir wissen nicht, eben im Vergleich zu Martha und Maria können wir das nicht genau sagen, weil die Bibel nicht viel über ihn sagt. Aber einfach nur seine Gegenwart war ein Zeugnis. Die Tatsache, dass er noch am Leben war, war ein Zeugnis für die Menschen um ihn herum. Ein Zeugnis von der Macht Gottes und ein Zeugnis dafür, dass Jesus wirklich der Messias ist. Zum einen eben für die Jünger, das können wir lesen in Johannes 11, Vers 15, wo Jesus sagt, also das ist noch bevor Jesus zu Lazarus geht, wo die Jünger ihn fragen, warum er nicht früher gegangen ist, sagt Jesus, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Diese Auferweckung von Lazarus war eine Machtdemonstration Jesu und ein Zeugnis dafür, dass Jesus wirklich der Auserwählte Gottes ist. Und obwohl Jesus Lazarus liebt, erlaubt er, dass er stirbt. Und das, damit eben seine Jünger das verstehen. Aber er war auch ein Zeugnis für die Juden. In Vers 45 vom gleichen Kapitel lesen wir, und Jesus spricht zu ihnen, macht ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria kamen und gekommen waren und sahen, dass, was er getan hatte, glaubten an ihn. Wir können sehen, dass diese Wunder, die Jesus tut, eben ein ganz großes Zeugnis sind für seine Macht, aber auch für die Tatsache, dass er der Messias ist. Weil es eben vorhergesagt wurde, dass der Messias solche Wunder tun würde, dass er die Kranken heilen würde, Tote auferwecken würde. Und es war zum anderen auch ein Zeugnis für die Pharisäer im Speziellen. In Vers 47 bis 50 heißt es, da versammelten die Hohepriester und die Pharisäer das Synedrium und sprachen, was tun wir, dass dieser Mensch, denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so gewähren lassen, werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und sowohl unseren Ort als auch unsere Nation wegnehmen. Ein gewisser aber von ihnen, Kaiaphas, der dieses Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dieses Wunder der Auferstehung der Toten war ein ganz klares Zeichen dafür, dass Jesus von sich beansprucht, dass er der Messias ist. Im Alten Testament hat Gott ganz oft Wunder benutzt, um seine Propheten zu bestätigen, um dem Volk zu zeigen, dass die Propheten wirklich von ihm gekommen sind. Und auch obwohl auch andere Propheten Tote vom Tod auferweckt haben, war es bei Jesus ein bisschen anders. Und dass Jesus, die Art, wie Jesus darüber redet, macht den Juden klar, dass er von sich beansprucht, der Messias zu sein. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, Lazarus, wir können nicht lesen, dass Lazarus irgendwie einen großen Aufwand gemacht haben, um von Jesus Zeugnis zu geben. Aber eben allein die Tatsache, dass er noch am Leben war, war eben ein Zeugnis. Und allein, wie gesagt, allein die Tatsache, dass er gelebt hat und noch da war, war ein Zeugnis für die Leute um ihn rum. Und daran können wir sehen, dass es nicht notwendig ist, dass wir ein Hudson Taylor sind oder ein Charles Spurgeon, der große Reden schwingen kann. Oder dass wir Stadien füllen mit Leuten, die dann eben das Evangelium hören können. Oder irgendwo nach Südamerika gehen oder nach Afrika, um dort die unerreichten Völker zu erreichen. Sondern einfach nur mit deiner Geschichte, mit deiner Lebensgeschichte kannst du Zeugnis sein, dort wo du bist. Auch wenn es nicht so was Wunderbares war wie die Auferstehung von den Toten von Lazarus, kannst du da, wo du jetzt bist, ein Zeugnis von Jesu Macht sein. Kannst du ein Zeugnis sein für Jesus. Ich möchte zusammenfassen, diese drei Arten sind nicht die einzigen Arten, wie wir Jesus verherrlichen können, aber sind einfach sehr gute Beispiele, wie wir Römer 12, Vers 1 in unserem Leben umsetzen können. Indem wir den Menschen um uns herum dienen mit der richtigen Einstellung, aber indem wir erst Gottes Gegenwart suchen und eben aus Gottes Gegenwart, aus der Liebe zu ihm heraus den Menschen um uns herum dienen und aus der Liebe heraus zu ihm auch Zeugnis geben den Menschen um uns herum. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr, ich danke dir für diesen Sonntag, an dem du zu uns sprichst, in dem du dein Wort benutzt, um uns zu verändern, um dir ähnlicher zu werden, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, das umzusetzen in unserem Leben, dass wir deine Gegenwart suchen, Herr, und dass wir all das, was wir tun, Herr, aus der Liebe zu dir heraus tun und eben in der Gegenwart zu dir, Herr, diese Einstellung eben kriegen können, dass wir es nicht eben für Ansehen tun oder für um gut dazustehen, sondern wirklich aus Liebe zu dir und aus Liebe zu unseren Mitmenschen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest und in der kommenden Woche mit uns gehst, Herr. Amen.